Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über alles, was zu der Palliativcare gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliativcare. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Das ist die dritte und letzte Folge der Jubiläumsserie zu 15 Jahren spezialisierter stationärer Palliativcare an der Hirslanden Klinik Aarau. Eng verknüpft damit ist die spezialisierte ambulante Palliativcare-Sprechstunde am Tumorzentrum Aargau. In dieser Episode reden wir über die Situation von diesen Menschen, die bei einer schweren Erkrankung immer mit betroffen sind und darum in der Palliativcare auch immer mitdenkt und mitbetreut werden. Nämlich die angehörigen Menschen. Will heissen, die Menschen, die ein Patient oder eine Patientin als seine oder ihre Familie bezeichnen. Der Sorica Savovic, ihr Vater, war ein bisschen mehr als ein Jahr schwer krank gewesen, bis er dann anfangs 2025 in der Hirslanden Klinik verstorben ist. Mit dabei im Gespräch ist auch Claudia Leuenberger. Sie ist Psycho-Onkologin und Psychotherapeutin sowohl an der Hirslanden Klinik Aarau als auch am Tumorzentrum. Und Nadine Karnitz, die unter anderem an der Hirslanden Klinik als reformierte Seelsorgerin tätig ist. Sora Savovic, Nadine Karnitz und Claudia Leuenberger, herzlich willkommen im Polypod. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist die dritte Folge der Jubiläumsausgabe zum 15-jährigen Bestehen der Palliativarbeit in der Klinik Hirslanden in Aarau. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Es geht um die Betreuung der Angehörigen. Zuerst mal die Frage an dich, Sora. Um dich geht es heute eigentlich, respektive um deinen Vater. Er ist nach einer dramatischen Verschlechterung in die Hirslanden Klinik Aarau gekommen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es ihm dort gegangen ist und wie so die Prognosen ausgesehen haben für ihn?
Wir haben die Diagnose am 29. Dezember 2023 bekommen, im Kantonsspital Alten. Und man kommt eine Information über, man weiss, wenn man Krebs hört, Drama. Aber es ist so ein Freeze, es ist eine Erstarrung. Und auch aufgrund von der ganzen Konstellation ist dann eine Dynamik reingekommen, die ungewiss war. Also der Aufklärungsaspekt hat gänzlich gefehlt. Wir haben den Begriff Tumor oder ein kleinzelliges Bronchialkarzinom. Und was macht man damit? Wenn man auf Google geht, Google ist ganz ein schlechter Ratgeber, da kommt man Informationen über, die man nicht will überkommen. Und er ist dann von dem Spital in ein anderes Spital. Und das ist auch suboptimal gelaufen. Wir hatten sehr schnell mit der Chemo angefangen. Die Abklärungen haben auch nicht gerade dynamisch stattfinden, weil es genau über Neujahr war. Das heisst, alles zu. Prioritäten sind auch anders gesetzt gewesen. Und für uns ist das ganz spannend gewesen. Oder jetzt im Nachgang ist es spannend zu reflektieren, wenn man Krebs gehört als Normalsterbliche, dann ist man schon mal in der Panik, weil Krebs ist etwas effektiv Bedrohliches. In der Medizin ist aber eine Gelassenheit herum und das deckt sich nicht mit den Interessen der Betroffenen. Wahrscheinlich sind es auch Erwartungshaltungen, weil wenn man Krebs gehört, also ich habe das auch mit meinem Umfeld besprochen, und es gibt immer da auch Krebs. Das ist eine andere Reaktion, als wenn man hört Herzinfarkt. Und mein Vater hatte sehr schnell eine Verschlechterung, hatte einen toxischen Schock, zwei Wochen im Koma. Und das Problem war genau der Palliativplatz. Man hat dann auch schauen, wo kann man ihn nach der Intensivstation und nach der stationären Behandlung herentun kann. Weil er hatte Nierenversagen, war auf Dialyse angewiesen und es hat nicht so viel Platz gehabt. Und ein Punkt war das Spital Zofingen. Die haben eine Palliativstation. Ein Bekannter hat mir das auch empfohlen, aber dort war kein Platz vorhanden. Und ganz wichtig war eben wirklich der Dialyseplatz. Die Dialyseplätze sind extrem rar. Und so ist er dann im KSA geblieben. Und dann hat ein wirklich eine hektische Dynamik angefangen. Also keine positive Dynamik, sondern eine Notdynamik. Wo bringt man ihn her? Und da hat man recherchieren. Und da ist auch aus der Perspektive jetzt von mir als Familienangehörige eine immense Passivität gewesen, weil Pflegeheim, man kennt Pflegeheim zu wenig, man kennt Altersheim zu wenig, man kennt die Normen zu wenig. Es ist alles Neuland. Es ist nicht etwas, wo man sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann muss man schnell suchen. Weil die Frage ist, die Heime gepflegt werden, ist keine Option. Er war ja auch bettlägerig für einen gewissen Moment. Keiner von uns ist in der Medizin tätig. Wir haben dann wirklich, wir sind recht ins Schwimmen geraten, also auch ich mit den Recherchen, weil es ist so wenig um an Betten für derige Patienten und es ist alles voll. Wenn man dann in diesem Prozess ist, ist ja der Genesungsfaktor sehr tief. Das heisst, man muss in dem Bewusstsein sein, dass wenn man einen Platz überkommt für ihn, jemand gestorben ist. Das war auch so eine tragische Ernüchterung für mich, als ich einfach gecheckt habe, ui, super, er hat einen Platz. Wir haben uns, also ich habe mich riesig gefreut, vor allem, weil ich dann die Abklärungen auch treffen und was für mich ganz wichtig war, ist Hirslanden. Ich wollte unbedingt, dass mein Vater in die Hirslanden kommt. Und in der Hirslanden hatte es auch keinen Platz gehabt. Das Problem war auch die Dialyse-Thematik. Und es ist wie bei allem im Leben, man braucht ganz viel Glück und ganz viele wohlwollende Personen. Wenn man an die geratet, gibt das eine ganz andere Dynamik am Schluss. Und wir haben das Glück gehabt, dass er eine Assistenzärztin bekommen hat, die dann wirklich in Dialog ist mit der Frau Dr. Popescu. Ich habe der Frau Dr. Popescu angerufen, ich mag mich noch erinnern. Ich bin im Coop gestanden, die Verbindung katastrophal. Und sie hat gesagt, ich verstehe sie nicht. Und dann bin ich da im Coop zwischen diesen Gestellen rumgelaufen. Es war vor Ostern, also alles Osterhasen und Ostereili. Und habe geschaut, dass ich irgendwie mit ihr in eine Konkretisierung von meiner Idee komme. Das war der erste Anruf. Und dann hat sie gesagt, die Ärztin soll ihr einfach den Bericht schicken. Dann haben wir den Vorteil, wir leben ja in Schönewert. Und Schönewert, also aus dem Park, wird ja von der Hirslanden in der Palliativ-Thematik betreut. Und dann war es für uns ein riesiger Glücksfall, dass das Bett frei geworden ist. Also, es war so, ich habe am Montag angerufen, am Mittwoch hatte ich den Anruf, es ist ein Bett frei. Und das ist eigentlich jetzt im Nachgang so, also, ich habe mich riesig gefreut, dass jemand gestorben ist in dem Moment. Ist für mich sekundär gewesen. Das Erwachen ist wirklich so eine Woche später gewesen, dass ich realisiert habe, okay, wir haben das Bett, super. Und ui, es ist jemand gestorben. Und dann auch das Würdigen, dass irgendjemand meinem Vater den Platz frei gemacht hat. Also auch die Dankbarkeit, dort hat eigentlich der Prozess von dieser Würde und dieser Dankbarkeit angefangen.
Danke vielmals. Nadine, wenn es jemandem schlecht geht, geht es ja meistens nicht nur ums Medizinische. Angehörige haben ja meistens, wir haben es jetzt auch gehört von der Sora, eine lange Odyssee hinter sich, sind eigentlich auch überfordert, weil sie nicht einschätzen können, was eigentlich wirklich gefragt ist. Wie schafft ihr das, Ruhe in so eine schwer belastete Situation zu bringen?
Wir von der Seelsorge, wir kommen als Angebot in die Situation und in den meisten Fällen weiß ich erstmal gar nichts, was der Patient mitbringt, was er erlebt hat und stelle mich vor. Und dann merke ich, dass der erste Satz ist, ach, Seelsorge brauche ich nicht. Und der zweite Satz ist dann schon, und wissen Sie, das und das und das und das ist alles passiert. Und die Patientinnen fangen dann an zu reden und manchmal sind auch die Angehörigen da und ich erlebe das so, dass im Reden schon ganz viel passiert bei den Patientinnen und bei den Angehörigen. Und ich komme mit Zeit und versuche immer auch Ruhe reinzubringen, also dass ich eine Haltung habe, die hoffentlich Ruhe ausstrahlt und einlädt zum Erzählen. Das ist so der erste Schritt.
Claudia, du als Psycho-Onkologin, Patientin und ihre nächstehenden Menschen leiden ja beide. Aber ihr Leiden findet, denke ich zumindest, auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also man trauert und leidet an anderen Sachen. Wie erlebst du das in deiner Praxis, in deinem Alltag?
Ich erlebe oft, dass die Angehörigen anders und vielleicht fast ein bisschen mehr leiden als Patienten, Patientinnen. Weil, ich stelle mir das so vor, als Angehörige hat man wie nicht, gar nicht Kontrollen über die Situation. Man schaut von aussen dran hin. Und als Patient, Patientin, fühlt man alles, was abgeht. Man ist in diesem Funktionsmodus innen. Und das, ja, zeigt sich dann bei den Emotionen auch anders. Man hat zwar teilweise die gleichen Emotionen. Also, einerseits hat der Patient Sorgen, was passiert mit seiner Familie, wenn er nicht mehr da ist. Und Sorgen und Trauer dann bei den Angehörigen, was ist, wenn mich mein Nächster verlässt. Ich kann vielleicht noch ein Beispiel dazu sagen, das auch noch ein bisschen verdeutlicht, wie unterschiedlich die Ebenen sein können. Ich erinnere mich an eine Patientin, also an eine Mutter, wo der Sohn schwer erkrankt ist und man hat gesehen, in absehbarer Zeit wird er sterben. Die Mutter war sehr früh schon in der Trauer, hat das wie vorher weggenommen. Das war ein grosses Thema in unserem Gespräch, wie umgehen mit dieser Trauer. Aber der Sohn, den ich nicht direkt kennt habe, er hat alles, was sich weggeschoben, er war wie überzeugt davon gewesen, dass er wird überleben wird. Und hat gekämpft und alles gegeben. Und die sind, so sind sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterwegs gewesen.
Ja. Wenn ich jetzt euch beide als Fachpersonen darf ansprechen, gibt es dann in dem palliativen Kontext so zentrale Themen, die ihr immer wieder begegnet? Also was sind so, ich sage jetzt mal, vielleicht archetypische Themen? Was für psychische oder soziale oder auch emotionale Belastungen sind dann vor allem vorhanden?
Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Emotionen, die da auf uns treffen. Also ich denke, ein ganz großes Thema ist die Hoffnung. Die Menschen kommen mit ganz viel Hoffnung. Und die Hoffnung ist natürlich zuerst erstmal, ich schaffe es. So, das Vertrauen in die Medizin nehme ich als sehr, sehr groß wahr. Und auch so dieses, sie gehen in so einen Kampfmodus. Ich kämpfe. Und sie wissen natürlich genau wofür, fürs Leben, für die Angehörigen. Und das gibt ganz viel Kraft. Und ist auch ganz wichtig auf dem Weg. Und wenn es dann weitergeht und man merkt, oh, jetzt sind die Patientinnen schon ein paar Mal auf Station, mehrmals auf Station unter Chemo und dann kommen sie in ein anderes Stadium der Krankheit, dann ist das ein großer Schritt von der Hoffnung hin zu etwas Neuem. Und da zeigt sich ganz viel Angst, ganz viel Angst vor dem Sterben, das, was du gerade auch schon angesprochen hast, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Und Angst lässt einen manchmal erstarren. Also oft macht die Angst auch sprachlos. Ich habe manchmal das Gefühl, die Angst hat dann die Menschen so im Griff, dass wenig möglich ist, sie ihre Handlungsfähigkeit auch verlieren. Und wenn es schön oder wenn es gut kommt, wenn dann was passiert und das Vertrauen wächst und eine neue Hoffnung wächst, ist das natürlich ein ganz schöner Weg. So nehme ich das wahr.
Ich schließe da an deine Worte, deine Emotionen, die du benannt hast. Wir können auch sehen, dass Schuldgefühle auch auf beiden Seiten vorhanden sein können. Der Patient Schuld hat vielleicht am Anfang noch denkt, ich bin schuld, dass ich krank geworden bin. Ich habe Fehler gemacht oder ich habe zu viel Stress gehabt. Und so spielen da die subjektiven Krankheitstheorien auch rein. Und natürlich Schuldgefühl, die Angehörigen müssen es verlassen. Und auf der anderen Seite Schuldgefühl von den Angehörigen, ich mache zu wenig. Oder gegen Ende, wenn der Patient dann stirbt, ich habe zu wenig gemacht. Und das kann dann sehr dominierend werden, die Schuld. Ich erlebe dann manchmal auch Angehörige, die in eine Depression geraten, die häufig auch im Zusammenhang kann sein mit diesen Schuldgefühlen. Ja, und natürlich Angst, die häufig sehr dominant ist. Angst vor dem Sterben und vor dem Tod.
Mhm. Wenn du das jetzt so hörst von ihnen beiden, kannst du dich oder eure Situation da wieder erkennen, Sura?
Sicher in einigen Punkten.
Mhm. Was hat bei dir so dominiert, wo dein Vater nach dem toxischen Schock ja dann wieder so langsam ein bisschen auf die Beine gekommen ist?
Ich glaube, ich hatte einen riesen Vorteil. Ich bin im Troubleshooting daheim und im Projektmanagement. Und ich bin 45, das heisst, ein gewisser Erfahrungswert oder ein gewisser Mechanismus ist in meinen Zellen drin. Ich habe das zur Kenntnis genommen und habe gewusst, okay, er kann sterben oder später habe ich gewusst, er wird sterben. Und dort ist es wirklich das Kriterium für mich oder das Bewusstsein. Hoffnung ist eins, das Wort Hoffnung ist gefallen. Für mich war es ganz entscheidend, die Selbstbestimmung, weil generell Krankheiten nennt der Patient die Selbstbestimmung. Das ist mal, und vor allem Krebs. Das ist ein Fremdkörper und der bestimmt. Punkt. Und die Würde. Im Verlust von der Selbstbestimmung zerfällt auch teilweise die Würde des Menschen. Vor allem auch in dem Behandlungsfenster. Und das ist in der Hirslande uns als Familie wieder zurückgegeben worden und vor allem meinem Vater.
Mhm. Genau. Es geht ja jetzt wirklich in unserer Podcast-Folge um Betreuung und das Mitnehmen auf der Angehörigen. Wie hast du das erlebt? Wie bist du involviert worden in das Ganze?
Also der Kontrast zwischen Spital 1 und der Hirslande war ganz entscheidend. Zum einen war es so, dass ich Informationen bekommen habe und die Informationen nicht nachrennen musste. Die Verfügbarkeit ist von den Informationen immer da gewesen. Sei das, dass ich ins Spital angerufen habe, sei das, dass ich ins Tumorzentrum angerufen habe, sei das, dass ich um einen Rückruf von der Frau Dr. Popescu gebeten habe. Ich habe das immer zurückbekommen. Also ich habe immer die Gewissheit gehabt, da kommt etwas und ich komme die Informationen über. Und selbstverständlich hat es auch die Momente gegeben, das wissen, wenn ich zum Beispiel auf die Station angerufen habe, das weiß ich nicht, ich kläre ab. Und das Abklären war nicht, ich melde mich in zwei Tagen oder es geht vergessen, sondern ich hatte immer die Gewissheit, in einer nutzbaren Frist komme ich die Information über.
Mhm. Also auch so eine Verlässlichkeit? Oder?
Verbindlichkeit. Mhm. Für mich ist die Verlässlichkeit sicher auch, aber auch die Verbindlichkeit. Also auch Informationen mit, uns ist nie zugesichert worden. Der Satz ist mir gefallen, er stirbt. Wenn alles gut läuft, dann hat er noch ein Jahr. So Prognosen sind in der Hirslande nie gemacht worden. Unabhängig, wie schlimm seine Verfassung war, es ist nie gesagt worden, in einer Progressivität, die Chancen sind die und die und jetzt müssen wir nicht reanimieren. Oder das ist viel humaner an uns gedreht worden. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbestimmung. Auch wir haben die Möglichkeit gehabt, zu bestimmen, zu denken, klarer zu denken. Effektiv klar denken, wenn man für jemand anderes muss entscheiden muss, kann man nicht. Also ich glaube, entweder ist man im Funktionsmodus oder man ist im Freeze-Modus. Viel Spielraum hat man da nicht. Und das ist sehr entscheidend. Also einfach die Qualität von der Betreuung ist da, und das ist jetzt nicht Werbung für die Hirslander, sondern die Qualität von der Betreuung ist auf einem ganz anderen Niveau gewesen. Also die Abholung, das Verständnis, Toleranz, auch Kritikfähigkeit, dass wir eigentlich können sagen, ja, das gefällt mir nicht. Was brauchen sie denn?
Mhm.
Oder manchmal weiss man gar nicht, was man braucht. Und dann versuchen wir doch das. Und nicht diskutieren, weil man jetzt etwas nicht wollte, sondern okay, es ist so, passt aus irgendeinem Grund nicht, dann schauen wir weiter. Sehr oft verfängt man sich, ja, also die Erfahrung, die wir in der anderen Betreuung gemacht haben, ist, dass man sich verfangen hat in dieser Diskussion, ja, aber. Und ich finde einfach, ja, aber ist in dem Moment falsch.
Mhm. Genau, wir haben ja auf der Station auch Begegnungen gehabt und ich fand das sehr beeindruckend. Also wie du auch Verantwortung übernommen hast, für deine Familie geschaut hast und wirklich so diese Vielschichtigkeit, die sich ja dann auch ergibt auf diesem Weg, dass du die wirklich sehr im Blick hattest und man konnte dich auch immer ansprechen. Man wusste, Du kannst auch hier den Überblick behalten. Du hattest die Rolle in deiner Familie. Ich glaube, ihr habt ja auch sehr unterschiedlich auch reagiert und hattet auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und es war für uns als Team, glaube ich, auch sehr, sehr angenehm, dass wir wussten, du bist da, du übernimmst Verantwortung, du bist die Ansprechperson. Wenn was ist, dann bist du auch da. Also das ist ja auch so ein, ich glaube, das war so ein Geben und Nehmen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Und so und doch erinnere ich mich auch an Gefühle, wo dann auch so die andere Ebene kam und ich gesagt habe, boah, das ist aber viel, was du jetzt auch trägst. Und wie geht's denn dir? Also die Frage hast du dann ja auch zugelassen, wenn wir die Gelegenheit hatten. Ne? Es ist, glaube ich, so dieser Mix aus, ich bin jetzt im Funktionsmodus, nicht mehr im Freeze-Modus, hast du gesagt, sondern im Funktionsmodus. Und den hast du beeindruckend wahrgenommen. Und dann halt kommen wir von unserer Seite und fragen, wie geht's dir? Und sehen auch, was du da alles geleistet hast.
Das ist ja eigentlich auch die zentrale Frage bei den Angehörigen. Denke ich mir, oder? Wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Also seht ihr das auch so?
Ganz genau. Das ist wichtig auch für uns als Team, die Angehörigen immer stark im Fokus zu haben und da auch können zu unterstützen, wo wir können. Mhm. Weil das ist das, was die Angehörigen ja häufig auch erleben, dass sich alles auf Patienten fokussiert. Aus sozialen Umfeld, möglicherweise. Und dann besteht die Gefahr, dass sie untergehen.
Mhm. Was gibt es denn da für mögliche Folgen, wenn so ein angehöriger Mensch untergeht?
Zum Beispiel, dass er sich immer mehr zurückzieht. Kann auch in eine depressive Krise geraten. Sich auch hoffnungslos, nutzlos fühlt, wertlos. Und dann sind so Hilfsangebote sehr wichtig.
Mhm. Wie geht je nach Situation, kann man ja als angehöriger Mensch gar nicht so viel machen, oder? Dann ist ja vielleicht auch, sind die medizinischen Handlungen dominant, oder? Genau. Wie siehst du das, Nadine?
Das Medizinische ist sehr im Fokus, weil man da auch die Ebene hat, auf der man handelt. Da wird was angeboten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, da werden die Menschen auch so ernst genommen, dass ihnen gesagt wird, also so ein Ball zugeworfen wird von der Medizin. Das sind die Möglichkeiten. So sehen wir das, das ist der Stand. Und ich finde, das erlebe ich hier auch sehr, sehr gut. Da werden die ganzen Familien, also die Patientinnen und die Angehörigen, sehr gut mit einbezogen. Und dann gibt's halt die andere Ebene, wo man merkt, da fehlt einem eigentlich so der Alltag, der bricht ja weg. Und im Alltag, da wissen wir, wie wir uns verhalten. Wir wissen, was wir machen können, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Wir wissen auch, was wir selbst erreichen können. Und das bricht alles weg oder vieles von dem bricht weg in dieser Situation. Und nicht mehr die Kontrolle zu haben, nicht mehr zu wissen, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was sind denn jetzt meine Werte? Was sind denn meine Handlungsnormen? Das ist einfach sehr schwer rauszufinden. Und die Angehörigen dann auch mal in einen wirklich separaten Raum zu führen, weg vom Bett, aus der Situation raus und mit ihnen, für sie, mit ihnen ein Gespräch zu führen, das ist, erlebe ich als sehr, sehr wertvoll in der Situation. Und dann ihnen zu zeigen, sie machen unglaublich viel und alle Gefühle, die sie jetzt erleben, die sind ganz wichtig und auch richtig und gehören unbedingt in diese Situation. Ich glaube, das ist so das, was wir dann versuchen anzubieten.
Mhm. Ich frage mich gerade, es gibt ja sicher auch Situationen, dass ein nahestehender Mensch einfach nicht mehr mag. Also dass wie auch vielleicht vom Umfeld zu viel auf ihn draufgeladen wird, dass vielleicht das Umfeld riesengroße Erwartungen hat oder auch die Patientin, der Patient selber auch findet und du bist jetzt für mich da und du machst jetzt das und so und dieses und vielleicht mag man aber gar nicht mehr. Oder vielleicht hat man auch mal wieder einfach das Gefühl, jetzt muss einfach mal wieder eine Normalität reinkommen. Jetzt muss ich mal wieder mein Leben können führen. Darf man das moralisch? Und wie kann man vielleicht auch eine Entlastung finden in dem?
Da ist das Thema Selbstfürsorge, sprichst du an. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch in der Kommunikation mit den Angehörigen das auch auf den Tisch legen können und auch Vorschläge machen, Angebote machen, die können helfen, dass Angehörige auch ihre eigenen Inseln schaffen mit Sachen, die ihnen gut tun. Und das kann dann manchmal sein, dass wir wie so ein bisschen einen Schubs geben, Ideen geben, dass es klappt. Oft ist es hilfreich, wenn wir auch als Psycho-Onkologinnen, Psycho-Onkologen mit einem sehr psychoedukativ vorgehen und auch sagen, es darf sein, die Gefühle dürfen sein und sie dürfen auch mal Pause machen, um zu sich zu schauen, weil wenn sie sich völlig übertünen, dann haben sie auch keine Kraft mehr für zum Angehörigen, also zum Patienten zu schauen, für ihn da zu sein. Einfach ermuntern, dass das darf sein, dass die Pausen dürfen sein.
Hat es bei dir eine Situation gegeben, wo du einmal das Gefühl hast, jetzt mag ich das nicht mehr? Oder hast du...
Ah, die hat es immer wieder gegeben. Mhm. Aber ich glaube, ich möchte mal auf das Wort moralisch eingehen. Wir verfallen ja generell als Menschen gerne in den Aktivismus. Die Lehre, die ich aus diesem Jahr gezogen habe, war, da zu sein. Also das Thema ist wirklich... Zum Beispiel, als mein Vater den toxischen Schock hatte, am 25. Januar. Wir konnten ja gar nichts machen. Er hat Schmerzen, er schreit vor Schmerzen. Das ist die Situation. Da haben sie nicht viele Optionen. Da gilt es, da zu sein, aushalten, handhalten. Und das ist es. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen so viel machen. Wir müssen Abklärungen treffen, sicher. Man muss sich informieren, das auch. Aber manchmal ist es einfach, da sein, eine schlechte Laune ertragen und dann auch den Patienten sagen, also mein Vater hatte einen Moment, wo er Forderungen gestellt hat, wo ich gefunden habe, nein, seine Grenzen wahren. Wir hatten wirklich zichterige Situationen. Für mich war einfach der Vorteil, dass ich mein privates Umfeld hatte, dass ich meinen Job hatte und eigentlich immer durch das Projektmanagement, und das mag wirklich lächerlich tönen, wieder zurück in eine Routine bin. Also das, was man weiss, das, was man gelernt hat. Und dann kommen die Emotionen. Aber das ist wie Velofahren. Wenn man einmal gelernt hat, Velofahren, man fährt das Velo. Mhm. Man kennt Gefahren, aber man fährt das Velo, damit man von A nach B kommt. Und das war für mich sehr entscheidend.
Mhm. Reden wir doch mal über Interprofessionalität, also den Einbezug von allen Fachpersonen in der Palliative Care. Wenn ich so höre, wie Zora sich positiv äußert über eure gesamte Teamleistung, also so habe ich es verstanden, dann gelingt das offenbar in der Palliativarbeit von der Hirslander Klinik sehr gut. Wie muss ich mir dann den Austausch auch unter euren Fachpersonen vorstellen? Wie funktioniert der?
Es gibt einerseits einmal in der Woche so einen interprofessionellen Rapport, wo wir uns alle austauschen können. Aber sonst ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir in Kontakt bleiben und vor allem eben auch wissen, was sind Kompetenzen von den anderen Fachbereichen. Und dass man auch für sich selber die eigenen Grenzen kennt. Und das Ganze basiert auch auf Vertrauen, wo wir untereinander haben im ganzen Team.
Ich stelle mir das aber gleich noch schwierig vor, ihr seid jetzt weder Pflege noch Medizin, also ihr kommt aus einer ganz anderen, Profession. Wie kommt ihr dann wirklich an eure Informationen, also das, was euch hilft, oder euch hilft ja jetzt wahrscheinlich nicht, ja, er hat ein Morphium, gab jeden Morgen so und so viel. Was hilft euch dann, um auf die Sprünge kommen, sage ich mal, bei den Patientinnen?
Der Rapport, den Claudia gerade angesprochen hat, das ist natürlich ein sehr guter Austausch, wo man auch wirklich schaut, wo stehen wir gerade, was ist so ein Ziel, wie nehmen wir den Patienten, die Patientin wahr, wo stehen die Angehörigen. Das ist so ganz wichtig. Und sonst sage ich immer, ich brauche den Menschen vor Ort am Bett oder die Angehörigen, mehr brauche ich nicht zu wissen. Also ich lasse mich auf das ein, was dann da in dem Moment entsteht und gehe darauf ein.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Auf der einen Seite habe ich auch den Teil ab. Ich hole den Menschen echt dort ab, wo er steht, und schaue, wie geht es ihm, was hat er für Bedürfnisse, was braucht er. Auf der anderen Seite ist für mich schon auch noch hilfreich, die medizinische Situation zu kennen. Und auch, gerade du hast vorher das Wort Morphin gebraucht, wenn ich auch ein bisschen weiss, was er für Medikamente hat, was sich da kann verändern im Menschen. Mhm. Ist auch sehr hilfreich.
Mhm. Mhm. Okay. Flüstern aber auch von eurem Wissen oder von euren Erfahrungen, die ihr jetzt macht mit gewissen Patientinnen und Patienten, flüstert das auch dann ins Team ein? Also ihr geht das auch weiter, was ihr erfahrt, wenn ihr Gespräche habt?
In dem Rahmen, was möglich ist. Also das ist ja ein heikles Thema. Ja. Wir haben die Schweigepflicht. Und die wahren wir auf jeden Fall. Also da ist es auch ganz wichtig, dass der Patient, die Patientin das weiß, die Angehörigen das wissen. Wir unterstehen der Schweigepflicht. Und in Absprache mit dem Patienten, wenn ich merke, da wird jetzt sowas Wichtiges genannt, das ist wichtig für das ganze Team, in Absprache mit dem Patienten gebe ich da auch etwas weiter. Aber immer in dem Rahmen, wo der Patient, die Patientin ja sagt, wo ich sage, ist das in Ordnung, wenn ich das so formuliere? Darf ich das weitergeben? Jetzt haben Sie mir was gesagt, wo ich glaube, das ganze Team würde davon profitieren für Ihre Behandlung.
Mhm.
Und dann, ja, darf ich schon auch aktiv am Rapport teilnehmen, darf ich auch was sagen. Und ich glaube, das wird auch gut. Ich glaube, das ist ein gutes Miteinander in dem Rapport.
Ja.
Wirklich sehr wertschätzend.
Ich denke, es geht auch bei meiner Profession so ein bisschen darum, abzuwägen, was ist wichtig für das Team, was macht Sinn, das weiterzugeben und das auch mit dem Patienten zu besprechen. Und das andere bleibt auch unter Schweigepflicht.
Ja, klar. Ja. Mhm. Mhm. Die Situation von deinem Vater, Sora, hat sich ja dann deutlich stabilisiert. Es ist ihm auch wieder besser gegangen. Erzähl doch mal, wie sich das weiterentwickelt hat.
Also er hat nach dem Pflegeheim heim können.
Also ganz heim?
Wirklich heim. Also er war auch sehr selbstständig unterwegs, war stark abgemagert. Was uns sehr überrascht hat, ist der Alterungsprozess, dass man innerhalb 3 Monate oder 4 Monate um 10 Jahre altern kann. Das ist unglaublich beeindruckend gewesen. Im Umkehrschluss aber auch die Regeneration. Also nicht, dass man die 10 Jahre Alterung wieder wegmacht, aber dass man vielleicht 5 Jahre gealterter ist. Von daher. Ja, er hat dann wirklich zu sich mich, mehr und mehr zu sich mich gefunden. Ich muss jetzt lachen, er ist mit dem Stock gelaufen. Und hat ihn das genervt, dann hat er entschieden, er will lernen, ohne Stock laufen. Und dann sind wir spazieren, haben die Rundinne gemacht. Wir haben sehr viel dann auch richtig unterhaltsame und gute Begegnungen auch miteinander gehabt. Er hat heim können, es ist so weit gegangen, er hat können Rasen mähen.
Oh.
Ja, ja, also wirklich an seiner Lebensqualität. Er ist auch immer gerne ins Tumorzentrum gekommen. Also es war für ihn nicht ein Müssen gewesen, sondern er hat sich dann gefreut, was sehr beeindruckend war. Und was mich auch, ich hatte dann schon ein paar Fragezeichen gehabt, ist nach der Chemotherapie, hat er nicht die Übelkeitswellen gehabt. Er hatte ja am Morgen Chemotherapie gehabt, und dann hatte er noch seinen Aktivitätsplan, wo er mir dann mitteilt hat, wenn wir da draußen sind. Er gefunden, du fährst mich jetzt hierher, du fährst mich dort her, wir machen das. Und ich so, bist du nicht ein bisschen zu müde? Und er hat gefunden, nein. Und dann irgendwie 3 Stunden nach dem Termin, also nachdem wir das Tumorzentrum verloren haben, dann hat man gemerkt, okay, jetzt mag er nicht. Und dann ist er aber auch wirklich wissentlich geschlafen.
Mhm.
Also er hat sehr viele gute Momente gehabt, und wir haben auch sehr viele gute Momente mit ihm gehabt.
Das ist schön. Mhm. Da stellt sich bei mir natürlich gerade die Frage, wenn dann Patienten Palliativcare wieder verlassen, also stationäre Palliativpflege wieder verlöhnt. Wie stellt ihr die weitere Betreuung sicher? Also wenn jemand wieder daheim ist, schaut ihr dann gleich noch für ihn? Kann er gleich noch zu euch kommen? Wie läuft das?
Also grundsätzlich ist so ein Gredo von der Hirslandenklinik, also von der Palliativarbeit und auch vom Tumorzentrum Aargau, wo eng zusammenarbeitet mit der Klinik, dass man Patienten und die Angehörigen vor dem stationären Aufenthalt gut betreut, während dem stationären Aufenthalt, wo wir jetzt vor allem darüber geredet haben, und eben auch nachher. Dass wirklich in jeder Phase, dass wir rum sind. Ich sage jetzt einfach mal von mir her als Psychoonkologin, ich kann das anbieten, dass nachher auch die Angehörigen oder Patienten, wenn sie in einem stabilisierten Zustand wieder heim können, dass ich Betreuung weiter übernehme.
Also das ist auch nicht ein Problem, denke ich, vom Abrechnen
her. Überhaupt nicht.
Also
das
läuft
das läuft weiter. So weiter, ja.
Okay.
Ja.
Und wie ist es bei dir, Nadine?
Von der Landeskirche gibt es das Angebot von den mobilen palliativen Diensten. Und da bin ich jetzt neu drin seit ein paar Monaten. Und da habe ich die Möglichkeit, Patientinnen, die im Konzept sind bei uns, auch weiterhin zu Hause zu begleiten, wenn sie das möchten.
Mhm.
Genau, und das ist natürlich ganz was Schönes, weil dann geht es irgendwie weiter. Man sieht, sie kommen auch nochmal in die stabile Phase. Das tut ja auch oft uns gut zu sehen, nachdem es so eine Krisensituation gab auf Station. Und auch so die Zusammenarbeit bleibt unter uns. Also wir sind dann wirklich auch noch als Team manchmal drin und in dem Wissen, sie kommen hierher ins Tumorzentrum, dann kann ich auch mal an den Tagen, wo ich in der Hirslanden bin, hier rüberkommen und sie sehen und dann nach Hause fahren. Und ich finde es auch ganz schön, die Patientinnen und Angehörigen dann in ihrem Umfeld kennenzulernen.
Mhm.
Das ist nochmal was ganz anderes und eine ganz andere Ebene.
Ja, ich denke auch, dass man dann vielleicht auch ganz andere Sachen wahrnimmt, mhm. wenn man jemanden dann, ich sage jetzt mal, angeleitet in seinem Daheim mhm. mit seinen mhm. Sachen sieht.
Ja, sehr.
Sicher auch nochmal sehr erhellend, oder?
Mhm. Sehr. Also, ich erinnere mich an eine Künstlerin, die dann mir natürlich zu Hause ihre Kunst zeigen konnte,
mhm.
Speckstein. Das war sehr eindrücklich, das zu sehen.
Du hast vorher ja schon so ein bisschen angetönt, dass man häufig dir als, ich weiss nicht, wie du dich vorstellst, wenn du in ein Zimmer reinkommst, aber du nennst ja wahrscheinlich Klinikseelsorge als Profession und dass man dir eher ja, vielleicht mal mit Skepsis begegnet oder vielleicht sogar ein bisschen schlechtes Gewissen hat, weil man sagt, ja, ich bin ja nicht mehr in der Kirche, so nach dem Motto, ich kann sie gar nicht in Anspruch nehmen. Wie gehst du einerseits mit dem um, dass du mal zuerst vielleicht so ein bisschen auf Ablehnung oder so ein bisschen auf Vorsicht stossest? Und was kannst du dann eigentlich bieten, was außerhalb, sage ich jetzt wirklich, vom ganz strengen kirchlichen Kontext ist? Was kannst du anbieten als Möglichkeit mit dir?
Ich gehe in das Zimmer hinein und manchmal sind es so Situationen, wo man sofort ins Gespräch kommt, weil irgendwie gerade was los ist und dann kommt meine Vorstellung erst ein paar Sätze später. Ich nenne natürlich immer meine Profession, dass ich von der Spitalseelsorge bin und das löst Verschiedenes aus. Das ist tatsächlich so. Manche sind vertraut damit und freuen sich und andere begegnen mir erst einmal mit Skepsis. Es sind die wenigsten, bei denen diese Skepsis bleibt. Die meisten merken dann, oh, man kann ja mit mir ganz normal reden. Und das ist ja wirklich auch der erste Zugang und der erste Schritt. Und in den Gesprächen zeige ich ja schon auch viel, glaube ich, wo wir uns auch treffen, Claudia, in unseren Gebieten. Und doch biete ich darüber hinaus religiöse Angebote. Also je nach Konfession. Oft spreche ich ein Gebet, was recht häufig gewünscht wird. Da staune ich. Und ich finde es aber sehr, sehr schön, dass dann dieses Vertrauen auch da ist. Und ich in den Gebeten dann aufnehmen kann, was der Patient, die Patientin mir anvertraut hat. Kommunion dürfen wir feiern, auch als reformierte Seelsorgende. Wir dürfen das Abendmahl feiern, aber das mache ich sehr, sehr selten. Was ich wirklich häufiger mache und was oft, also recht häufig gewünscht wird, ist das Gebet. Aber ja, wir können natürlich so dieses nachfragen, würdigen der Situation und zu gucken, was braucht es jetzt in dieser Situation. Das ist natürlich auch ein Teil, den wir sehr stark können. Und was ich anbiete, sind auch wirklich sehr viele Interventionen, um mal durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. Wenn ich merke, da ist eine große Anspannung und viele, viele Gefühle, in denen die Patienten, die Angehörigen so drinstecken, dann mache ich viele Interventionen, um zur Ruhe zu kommen. Bewusstes Atmen, wieder zu sich finden, über den Atem Ruhe einströmen zu lassen in sich, damit die Chance haben, auch ein bisschen mit sich wieder in Kontakt zu kommen und ein bisschen klarer zu sehen, weil es ist einfach sehr, sehr viel los. Mhm. Also auf Station, es kommen ja so viele, unser Team besteht ja aus so vielen Professionen und alle kommen dann rein und alle wollen reden und alle bieten was an und das ist ja auch alles ganz wichtig. Irgendwann merkt man aber bei den Patientinnen, oh, es ist gerade auch viel. Mhm. Sie brauchen eigentlich Ruhe. Mhm.
Ja, gleiche Frage an dich. Claudia, bei dir stelle ich mir ja einerseits natürlich das Gespräch vor, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was du als Psycho-Onkologin zu bieten hast.
Ganz genau. Und ich knüpfe noch schnell an das, was du gesagt hast, Nadine. Wenn ich mich vorstelle und die Reaktionen, also ich sage in der Regel zuerst, dass ich vom Palliativteam bin und auch im Tumorzentrum arbeite und dann sage ich, dass ich Psycho-Onkologin, Psychotherapeutin bin. Und dann treffe ich häufig auch auf so ein bisschen Misstrauen Patienten, die sagen, ich bin doch nicht psychisch krank. Mm-hmm. Und dann geht es darum, zu erklären, dass es gar nicht um psychische Krankheit geht, sondern dass man viele andere Themen besprechen kann, die einen beschäftigen. Und was ich gerne mache, häufig ist so die klinische Hypnose, Imaginationsübungen. Gerade wenn ich daran denke, dass Patienten so ein bisschen wie von der Zeit betroffen sind und unter dem leiden, unter Druck sind, probiere ich mit so Übungen mehr so in die Raumdimension hineinzukommen. Dass in der Vorstellung, in der Trance Fantasiereisen möglich sind, wo Patienten eben aus dieser Zeitdynamik rausnehmen. Und das kann sehr heilsam, sehr hilfreich sein. Mhm. Auch teilweise mit Angehörigen. So.
Sora, dein Vater war stationär, als er verstorben ist. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du sehr Angst davor gehabt hast, wie das wird sein, wenn er stirbt. Und stattdessen hast du, wir nennen das Wort nochmal, eine sehr würdige, tröstliche Situation erlebt. Magst du davon erzählen, wie war das für dich?
Ich hatte primär Bedenken gehabt, ich habe noch nie, oder anders, es ist Jahre her, dass ich effektiv einen leblosen Körper hatte, schon gar nicht in dieser Nähe. Jetzt reden wir ja hier von meinem Vater. Und er war die letzten 10 Tage in der Hirslande stationär gewesen. Und auch da, wir hatten zu jedem Zeitpunkt Zugang zu ihm gehabt. Also es hat nicht wie von dann bis dann, sondern wir durften wirklich vor Ort sein, präsent sein, mithelfen, unterstützen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man noch so den Endspurt hat, wo man noch mal etwas machen kann. Es ist jetzt auch vorhin gefallen, die Leute wollen etwas machen, machen sich Gedanken, kann ich noch, habe ich zu wenig, habe ich zu viel, was auch immer. Also ich habe ja den Anruf von meiner Mutter bekommen, dass er verstorben ist. Ich habe wirklich das Privileg gehabt, dass ich an dem Morgen noch mal in die Klinik bin, ihn gesehen habe. Es ist noch interessant, so rückblickend mich daran zu erinnern, okay, einfach der letzte Blick, das ist mir so noch geblieben. Und für mich war es unglaublich tröstlich, als wir dann mitten in der Nacht hochgekommen sind. Die Entschleunigung. Also auch, als ich zum Beispiel Nadine das erste Mal getroffen habe, in all dieser Hektik, im Tagesgeschehen vom Spital, in dem Gang, es war eine Entschleunigung. Und das braucht es, also auch in dem Moment, weil es ist eigentlich Stillstand. Wenn jemand stirbt, ist einfach Stillstand. Und dann hat die Pflegefachfrau meinen Vater vorbereitet und wir sind in das Zimmer und sie hat uns wirklich den Moment gegeben. Und wir sind in das Zimmer und es ist so gewesen, als ob mein Vater wieder zurück zu sich ist. Also ich habe da nicht einen leblosen Körper gesehen, sondern meinen Vater, wie er in ewigem Schlaf ist. Selbstverständlich ist das eine Endlichkeit. Aber er ist wirklich, ich habe das Gefühl, er ist zurück zu sich. Also seine ganze Autorität, Stabilität, Stärke war in dem liegenden Körper gewesen.
Was er vorher vielleicht gar nicht mehr so gehabt hat im Krankheitszustand, oder?
Sicher nicht die letzten 10 Tage. Mhm. Aber was für mich ist, es ist so wie der Zyklus, der Kreislauf, der sich schliessen tut. Man hört ja, wenn Leute sterben, Verstellungen vom Gesicht. Und das ist das, was mir Sorgen gemacht hat. Es ist wirklich absolut friedvoll gewesen. Absolut, nochmal, würdevoll. Und wir haben wirklich das Privileg gehabt, dass wir während dem Jahr viel Wunder mit ihm haben dürfen erleben. Wir haben das Jahr gehabt, wo wir, dass er den toxischen Schock überlebt hat, ist ein Wunder gewesen. Dass Nieren haben davon schaffen, ist ein Wunder gewesen. Dass er können Rasen mähen, ist ein Wunder gewesen. Also wir haben so viel Wunder dürfen. Und das war ein Moment gewesen von purer Dankbarkeit, trotz der Trauer. Also ich meine, ich kann ja nicht wollen, dass mein Vater stirbt. Und aber auch das Eigenbewusstsein von dieser Endlichkeit, das Bewusstsein, also wenn ich etwas aus diesem Jahr gezogen habe, ist wirklich bewusster zu leben, wissentlicher zu leben. Und da bin ich auch der Pflegefachfrau, wie auch dem gesamten Team dankbar, dass sie gesagt haben, nehmt euch Zeit, ihr müsst das Zimmer nicht verlassen, bleibt drin. Wir haben dann als Familie gebetet. Wir waren in diesem Raum. Das ist ein schöner Tod. Also das war auch für uns ein schöner Abschluss. Mhm. Oder für mich, ich kann ja nicht im Namen von anderen reden. Ja. Und am Schluss war es wirklich die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, dass die Pflegefachfrau uns den Raum gegeben hat, die Zeit gegeben hat, dass die Hektik draussen war, dass wir einfach waren. In dieser Form, in dieser Ruhe, das ist eine Art, wo ich auch gerne sterben würde. Ich meine, ich möchte ja noch nicht sterben, aber einfach die Ruhe und die Würde. Und das war für mich ein tröstlicher Abschluss gewesen. Mhm. Mhm.
Schön, danke fürs Erzählen. Nadine, wie häufig erlebst du, dass Angehörige und aber auch natürlich die Betroffenen selber Angst haben vor dem Sterben? Und wie kann man so eine Angst loswerden? Es ist ja auch man hat ja gar nicht mehr so viel Zeit. Eben, das hast ja du gesagt, es ist dringend, oder?
Das Sterben ist so unbekannt. Und das, was uns so unbekannt und fremd ist, das ist häufig bedrohlich und weckt ja unsere Angst. Das ist ja ganz nachvollziehbar. Von daher, glaube ich, ist das Ziel auch gar nicht, die Angst zu nehmen, sondern mit der Angst umzugehen. Und was du so erzählt hast, das ist ja sehr berührend auch, was du gerade erzählt hast. Und wenn ich in diesen Momenten dabei sein darf, ich bin halt nicht jeden Tag in der Hislandenklinik, dann sind das für mich ganz heilige Momente. Weil ich finde, genau da passiert etwas, was wir dann nicht mehr in der Hand haben. Und das ist beim Sterben ja auch so. Und ich finde es so wunderbar, wenn selbst die Geschäftsmänner und Frauen dann irgendwann, die bei uns als Patientinnen da sind, sagen, ja, es gibt ja mehr zwischen Himmel und Erde. Also es muss gar nicht benannt werden. Es kann auch erstmal so als Gefühl da sein oder als etwas, ja, da gibt es was, aber ich weiß gar nicht was. Also es wird ja oft erstmal nicht als Gott bezeichnet und vielleicht wird es dann als Gott bezeichnet. Aber so auf die Suche zu gehen mit den Patientinnen, was ist denn das, was da ist zwischen Himmel und Erde? Das Transzendente hineinzuholen in das Zimmer, das tut gut. Und ich erinnere mich noch oft, mit deinem Vater durfte ich oft beten. Er hat ja nicht so gut Deutsch gesprochen und man merkte so, das Gespräch ist nicht seine Ebene. Aber er hat mich dann immer noch gebeten, ein Gebet zu sprechen. Und das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich glaube, dann können wir auch etwas abgeben. Und wir merken, die Angst, die bleibt wahrscheinlich auch als Begleiterin dabei bis zum Schluss. Wenn sie kleiner wird, das ist eigentlich mein Wunsch immer für die Patientinnen.
Mhm. Ich denke, auch in deinen Gesprächen, Claudia, ist das sicher ein häufiges Thema, so die Angst vor dem Sterben. Was kannst du machen?
Ganz genau. Ich denke, das eine ist so stützend da sein, dass Patienten und die Angehörigen einfach ihre Gefühle können zulassen, erzählen, wie es ihnen geht. Und auch das Thema Hoffnung, das da reinkommt. Und die kommt, dann haben wir auch noch ein bisschen die Information. Die Ebene, die auch noch hilfreich sein kann, wie der Verlauf ist beim Sterben, was wir von außen sehen. Mhm. Und gewisse Symptome oder Beschwerden eben normal sind, sozusagen. Wie das Atmen, das Karcheln, das sehr bedrohlich tönt. Am Schluss, dass man sagt, das gehört dazu, der Patient leidet nicht unter dem.
Mhm. Mhm.
Und ich erinnere mich da an einen Satz, den ich mal gelesen habe, von der Psycho-Onkologin Sabine Lenz. Die hat in ihrem Buch geschrieben, schwächer werden geht Hand in Hand mit der Fähigkeit zu sterben. Also, dass ich auch schon Patienten gesehen habe, wo sie eben immer schwächer geworden sind und durch das auch gelassener geworden sind. Und vielleicht, wie du so schön gesagt hast, Nadine, eben auch eine andere Dimension könnte zulassen.
Also, dass man irgendwann wie auch bereit ist, so den Weg zu gehen. Kann man das vielleicht so sagen?
Mhm. Irgendwann merkt man, es gibt keinen Weg zurück ins Leben. Und an dem Punkt stehen dann ja alle. Das wird so sichtbar, so hörbar. Man weiß jetzt, okay, jetzt ist er auf dem Weg. Und ich finde so dieser Weg, nicht mehr ganz da sein und noch nicht weg, das sind ganz besondere Momente, die auch von allen ganz besonders wahrgenommen werden. Also ich finde, es wird ruhiger im Zimmer dann, in diesem Prozess, in diesen Tagen. Viel ruhiger und es ist so eine gewisse, ich gehe da mit so einer gewissen Ehrfurcht auch rein, weil ich finde, ja, es ist so für mich ein heiliger Moment. Hier wirkt viel mehr als das, was wir sehen können und begreifen können, in Worte fassen können. Und diese Ebene ist ganz schön zu erleben, auch wenn sie eine ganz große Traurigkeit hat und Schmerz hat, hat sie auch was Schönes, so wie du vorhin gesagt hast, die Dankbarkeit, die aufleuchtet. Das ist schön.
Mhm. Mhm.
Also es passiert ganz viel in diesen Momenten.
Mhm. Also ganz als letzter Punkt, wie dürft ihr die Angehörigen unterstützen nach dem Versterben und wie lange funktioniert das noch? Also läuft das noch weiter?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also das eine, auf deine Frage, wie lange läuft das weiter, es gibt da ganz eben unterschiedliche Varianten. Entweder jemand kommt weiterhin regelmäßig zu mir, nach wie die psychotherapeutischen Gespräche, oder was es auch gibt, da erinnere ich mich gerade an eine junge Frau, wo die Mutter dann gestorben ist, da in der Klinik. Und die Tochter, ihr ist es vordergründig eigentlich recht gut gegangen. Sie hat gesagt, sie brauche keine weitere Unterstützung. Und dann aber etwa ein Jahr später hat sie sich bei mir gemeldet mit psychosomatischen Symptomen, also Reizdarm. Und dann hat sie doch realisiert, sie möchte die Trauer noch verarbeiten.
Mhm.
Also solche Situationen, ja, kann es natürlich auch geben. Und was mir auch wichtig ist, so ein Thema Beziehung zum Verstorbenen bleibt da, er ist einfach nicht mehr in seinem Körper vorhanden. Und das kann man gut auch mit klinischer Hypnose daran arbeiten, auf eine andere Art eine Beziehung zu schaffen, wo der Abschied oder kann erleichtern. Nicht zum Verschwinden bringen, logischerweise, aber gewisse Erleichterung doch auch schaffen.
Wie lange bist du noch aktiv mit trauernden Menschen?
Also als Spitalseelsorgerin in dem Auftrag, in dem Setting, biete ich meistens noch ein Gespräch an, melde mich sehr häufig noch einmal telefonisch zum Abschluss, also von zum Abschluss für mich, der Weg für die Angehörigen geht ja weiter. Und dann überlegen wir auch, was braucht es. Und in der Phase ist es aber oft so, dass sie merken, oh, es gibt noch so viel zu organisieren, es gibt noch so viel zu machen. Da hat es wie keinen Platz, aber schon mal, dass sie schon mal die Angehörigen hören, es gibt Angebote für eine Trauerbegleitung, für Trauerverarbeitung, dass sie da auch wirklich Hilfe annehmen können. Und ja.
Mhm.
Aber es kommt dann von unserer Seite zum Abschluss. Und ja, ist dann auch speziell dann auch so die Familien wieder ziehen zu lassen.
Mhm.
Gerade wenn man sie lange begleitet hat, da fragt man sich schon, oh, was ist eigentlich geworden und wo stehen die jetzt? So, es wäre noch sehr schön. Ich finde es eine sehr schöne Vorstellung, sie auch mal wieder zu sehen.
Ja, ich glaube, wir hätten noch ganz viel Gesprächsstoff, aber wir müssen da mal ein Ende finden. Danke viel mal dir, Sora, fürs Erzählen. Es ist sicher nicht alles einfach gewesen, um so wieder reflektieren und nochmal zurückzuschauen, aber danke vielmals, bist du da gewesen. Und euch beiden natürlich auch für eure Einblicke in unser Fachgebiet und in die interprofessionelle Arbeit in der Palliative Care. Danke vielmals.
Das ist also die letzte Folge von der Jubiläumsserie zu 15 Jahren Palliative Care an der Hirslanden Klinik Aarau. Ich danke allen, die an diesen 3 Episoden teilgenommen haben. Ihr habt aufgezeigt, wie viel Arbeit, Enthusiasmus, Engagement und Haltung hinter dieser umfassenden ganzheitlichen Betreuung steckt. Ich danke besonders der Palliativmedizinerin Gabriela Popescu und dem Onkologen und Chefarzt vom Tumorzentrum Aargau, am Razvan Popescu, für die redaktionelle Beratung und die angenehme Zusammenarbeit in dieser Partnerschaft. Das war der Palipod. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in der nächsten Episode. Weil rund um Palliativcare Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist. Und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.